Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich freue mich, dass Sie hier sind, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben und danke Ihnen dafür, dass Sie gekommen sind. Heute, am 3. Oktober 2014, geht es um das Thema verwundetes Leben heilen, stärkende Begleitung von Menschen mit Ängsten, Depressionen, Leiderfahrungen und Sinnkrisen. Referent ist Dr. Franz Schmatz. Dieser Vortrag soll uns erinnern, uns bewusst machen, wie dünn und brüchig der Boden ist, auf dem wir stehen, wie schnell das Leben entgleisen und aus den Fugen geraten kann, wie zerbrechlich und verwundbar wir sind. Das vergessen und verdrängen wir gerne im Alltag. Die viele Arbeit und die vielen Unterhaltungs- und Zerstreuungsangebote machen es uns heute leicht, diesen existenziellen Themen auszuweichen. Der große Vorarlberger Schriftsteller Arno Geiger hat es so formuliert: Unsere Gesellschaft feiert das Vitale und Ephemere, also das Eintägige, das Kurzfristige, das Flüchtige, das Oberflächliche, das rasch Vorübergehende. Unsere Gesellschaft feiert das Vitale und Ephemere und versucht dergestalt zu verbergen, dass es eine Notwendigkeit gibt, über die Endlichkeit des Alltäglichen nachzudenken. Mit der Feier des Flüchtigen versuchen wir, unsere Angst in Schach zu halten, besonders auch unsere Angst vor dem Tod. In unserer Gesellschaft, schreibt Arno Geiger, sind Gebrechlichkeit, Hilflosigkeit und Endlichkeit in vielen Lebensentwürfen ausgeblendet. So lange, bis sich die Realität mit Macht zu Wort meldet. Dann ist das Staunen derer, die sich klüger meinten als das Leben, umso größer und die Fassungslosigkeit bleibt ihnen ins Gesicht geschrieben bis zuletzt. Doch wer Gebrechlichkeit, Hilflosigkeit und Endlichkeit nicht ertragen kann, wer die Niederlage des Alters und die Niederlage des Sterbens nicht ertragen kann, kann auch das Leben nicht ertragen, ist Arno Geiger überzeugt. Das heißt umgekehrt, wer nicht flüchtet, sondern standhält und sich der Zerbrechlichkeit und Verwundbarkeit und den damit verbundenen Leiderfahrungen, Ängsten, Depressionen und Sinnkrisen stellt, kann das Leben auch besser ertragen, besser meistern. Wie schnell sich das Leben verändern kann, das beschreibt die amerikanische Schriftstellerin Elisabeth Tova Bailey. In ihrem Buch »Das Geräusch einer Schnecke beim Essen« berichtet sie, wie sie von einer seltenen und lebensbedrohlichen Viruserkrankung heimgesucht wird und monatelang im Krankenhaus liegt und sich kaum bewegen und rühren kann. Und da schreibt sie den Satz: Bei guter Gesundheit erscheint es einem selbstverständlich, dass das Leben einen Sinn hat. Und es ist erschreckend, wie rasch eine Krankheit diese Gewissheit zunichte machen kann. So wie ihr geht es vielen. Sie bekommen eine unerwartete Diagnose oder durch einen Unfall, durch einen eigenen oder durch den Unfall eines Kindes, des Partners, der Partnerin oder der alten Eltern, ändert sich das Leben innerhalb weniger Sekunden von Grund auf und unumkehrbar. Sie erleben dann das zermürbende Wechselbad der Gefühle, Hoffen und Bangen, Dankbarkeit und Zukunftsangst, Bemühen um Tapferkeit und blanke Verzweiflung. Sie werden von Ängsten belagert, von Panikattacken geplagt, von Sinnlosigkeit und anderen Gefühlen der Losigkeit gequält. Meistens wird darüber nicht gesprochen. Ängste, Depressionen, Zweifel, Sinnkrisen sind tabu. Und in der Folge meint jede und jeder, nur mir geht es so. Doch es geht vielen so. Alle statistischen Daten belegen das und zeigen, dass psychische Leiden zunehmen. Depression, so sagen die Prognosen, wird schon in wenigen Jahrzehnten die häufigste Erkrankung überhaupt sein. Dass viele Menschen seelisch verwundet sind, das weiß Dr. Franz Schmatz aus seiner täglichen Arbeit. Seit 38 Jahren begleitet er als Seelsorger und Psychotherapeut schwerkranke, sterbende Menschen mit seelischen Nöten in psychischen Krisen. Tausende Einzelschicksale hat Franz Schmatz in diesen Begleitungen kennengelernt. Dadurch hat er viel Erfahrung und eine enorme Erfahrungskompetenz. Er weiß, wovon er spricht. Er kennt die Gesichter und die Lebensgeschichten zu den Diagnosen. Und noch etwas zeichnet Franz Schmatz aus, neben seiner Erfahrungskompetenz. Das ist sein Mut. Mut, den eigenen Verstand zu gebrauchen und zu sagen, gerade auch als katholischer Theologe und Seelsorger, wo die Lehre der Kirche den Menschen nicht gerecht wird, sondern ihnen im Gegenteil große Lasten aufbürdet, indem sie droht, Angst und Schuldgefühle erzeugt, statt die seelische Not und das Leid zu sehen. Dieser Mut hat ihm viele Schwierigkeiten und Nachteile gebracht. Er musste viel Unbill erleiden. Er wurde mit Lehrverbot und Seelsorgeverbot bestraft und diszipliniert und dadurch existenziell gefährdet. Bischof Krenn hat ihm wortwörtlich gedroht, dass er ihn und damit seine Familie existenziell ruinieren werde. Und trotzdem hat sich Franz Schmatz nicht einschüchtern und nicht kleinkriegen lassen. Er hätte eine zweiseitige Erklärung unterschreiben müssen, dass er Irrlehren verbreitet und dass er zum Beispiel in Zukunft einfach den Ehepaaren sagt, wenn sie keine Kinder mehr bekommen können, dass sie keine Sexualität haben dürfen und so weiter. Er hat gesagt, ich kann das nicht unterschreiben. Und daraufhin kam diese Drohung von Krenn. Ja, ich finde auch, das ist mutig, ehrlich, authentisch, glaubwürdig. Und deshalb kann Franz Schmatz auch glaubhaft Mut machen, kann authentisch Menschen in seelischen Nöten und Krisen ermutigen, sie stärken, ihr Selbstvertrauen und ihre Zuversicht stärken, ihnen helfen und trösten. Davon zeugen auch zahlreiche Bücher und Broschüren, die Franz Schmatz geschrieben hat. Lieber Herr Dr. Schmatz, danke, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben, dass Sie die weite Reise von Krems nach Feldkirch auf sich genommen haben. Ganz herzlich willkommen.
Ja, lieber Herr Dr. Köp, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich wieder in Vorarlberg sein darf. In der Zwischenzeit, glaube ich, werde ich schon zu einem Art Botschafter von Vorarlberg, weil wo immer ich hinkomme, zuletzt im Waldviertel und dann im Burgenland, werde ich angesprochen unter dem Aspekt, ich habe da was gesehen auf Video von der Arbeiterkammer Vorarlberg in Feldkirch und dann wird mir erzählt, was sie gesehen haben. Nachdem es jetzt hier schon einige gibt, werde ich also hier auch immer wieder schon mit dem Ländle in Verbindung gebracht, was mich sehr ehrt. Und ich danke Dr. Köp, dass ich wieder eingeladen wurde, zu Ihnen zu kommen. Für die, die mich noch nie gehört haben oder hier erlebt haben, möchte ich ganz kurz auch noch einiges zu meiner Person sagen, kurz ergänzend noch. Dr. Köp hat schon gesagt, dass ich in mehreren Bereichen arbeite. Auf der Hochschule bin ich jetzt in Pension, aber die ehrenamtliche Tätigkeit in der Sterbebegleitung, in der Trauerbegleitung ist mir nach wie vor ein sehr großes Anliegen. Und ich bin sehr dankbar, und das sage ich nicht aus Bescheidenheit, sondern aus Überzeugung, dass ich viel von dem, was ich von Menschen in äußersten Grenzsituationen geschenkt bekomme, auch wieder weiterschenken darf. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes, faszinierendes Geheimnis, dass es so ist. Ich möchte auch bei diesem Thema hier ganz bewusst wieder sagen, Sie mögen spüren, dass ich mich bei diesem Thema, bei diesem Anliegen und vor allem im Hinblick auf die betroffenen Menschen mit viel Achtsamkeit und Behutsamkeit an dieses Geheimnis verwundeter Menschen herantasten möchte. Ich möchte und kann nicht über dieses Thema sprechen, sondern ich möchte Sie ein Stück mitnehmen auf Wegen, auf denen ich mit Betroffenen unterwegs bin. Ich habe keine Rezepte, ich habe keine fertigen Ratschläge. Mir wäre wichtig, Sie auch bei diesem Thema, vor allem in Ihrer Mitte, in Ihrem Inneren, in Ihrem Herzen ein wenig berühren zu dürfen. Nur wenn wir innerlich berührt sind, uns berühren lassen, dann werden wir auch in der Begleitung andere Menschen berühren und dadurch vielleicht doch ein Stück weit aufrichten können. Nehmen Sie meine Gedanken als Bausteine, die Sie hineinübertragen in Ihre eigene Lebensgeschichte, hineinübersetzen in Ihre Sprache, in Ihre Bilder, die für Sie dann stimmig sind. Ich hoffe, dass in diesem Sinne für jede und jeden von Ihnen ein Baustein dabei ist, den Sie von diesem Abend mitnehmen können. Ich möchte es mit einem kleinen Text einleiten, den ich unter die Überschrift Sonne und Wolken gestellt habe. Sonne und Wolken, ein eigenartiges Schauspiel, die Sonne und die Wolken. Beim staunenden Hinsehen frage ich mich, wer spielt mit wem? Die Sonne mit den Wolken oder die Wolken mit der Sonne? Obwohl ich oft die dunklen Wolken verwünsche, wenn es sie nicht gäbe, könnte ich mich an dem Schauspiel zwischen Sonne und Wolken nicht erfreuen. Sonne und Wolken, erst zusammen, gestalten sie ein faszinierendes Spiel. Es gibt das schöne Bild, die Mitte der Nacht ist der Anbruch des Tages. Kennen Sie wahrscheinlich alle. Wie ich während meines Studiums über 5 Jahre hindurch mit meiner Krebserkrankung gekämpft habe und mir von den Medizinern nur mehr 4 bis 5 Monate an Lebenszeit zugestanden wurde, habe ich mich auch mit diesem Wort auseinandergesetzt. Ich habe damals in diesen Jahren zunächst wenig gespürt von einem anbrechenden Morgen. Und es hat Momente gegeben, wo ich dieses Wort fast verflucht habe, weil ich erlebt habe, das stimmt ja so nicht. Oder doch? Was, wenn das Dunkel bei bestimmten Menschen so groß ist oder die Nacht schon so lange dauert, dass sie an dieses Wort, dass die Mitte der Nacht der Anbruch des Tages ist, nicht mehr glauben können? Menschen drücken es mir gegenüber in etwa so aus: Erzählen Sie mir nichts vom Licht, von Sinn, von Besserung oder gar von Heilung. Um mich herum ist alles dunkel und leer. Verstehen Sie das? Ich bin am Ende. Ich kann und ich will nicht mehr. Mich versteht sowieso niemand. Was ich durchmache, glaubt mir ohne dies keiner. Ich halte die Vertröstungen nicht mehr aus. Jeder sagt mir, ich solle mich zusammenreißen und es werde schon wieder vergehen. Ich kann das nicht mehr hören. Ich will niemanden sehen. Am liebsten bliebe ich im Bett und würde die Decke darüber ziehen. Es ist alles so sinnlos. Mir kann doch ohne dies keiner mehr helfen. Lasst mich alle in Ruhe. Wenn ich Mut und Kraft hätte, würde ich mich wegräumen. Sie meinen es ja gut, aber Sie können mir doch auch nicht helfen. Sie kennen wahrscheinlich auch Situationen, Menschen, die in diesem Sinn, in ihrem Leben unterwegs sein müssen. Sollen wir darauf wirklich mit Ratschlägen, mit Rezepten antworten? Sollen wir diese Menschen wirklich auffordern, stark zu sein, das Ganze als Kreuz zu tragen? Gibt es überhaupt einen Weg, uns diesen Menschen anzunähern? Wie geht es Ihnen, wenn Sie Menschen in solchen Situationen vor sich haben? Ich denke, um nur ein paar Beispiele zu bringen, ich denke da an eine Frau mit Bulimie seit über 20 Jahren. Sie hatte 3 traumatisierende Urerfahrungen in ihrem Leben. Sie wurde als Kleinkind schon geschlagen. Wie sie dann einmal ins Bett gemacht hat, war die Bestrafung so, dass der Vater sie gehalten hat und die Mutter musste ihr das Leintuch mit dem Kot ins Gesicht und in den Mund schmieren. Wie sie in der Volksschule das Käsebrot, das sie ständig mitbekommen hat, nicht mehr essen konnte und versteckt hat, war die Bestrafung wieder so. Der Vater hat sie gehalten und die Mutter hat ihr ein total verschimmeltes Käsebrot, das sie im Kleiderkasten gefunden hat, gefüttert und hat zu ihr gesagt, und jetzt gehst hinaus aufs Klo, steckst den Finger hinein und dann brichst das eh und das merkst dir für dein Leben. Und dann wurde sie ab ihrem 8. Lebensjahr bis zum 15. Lebensjahr von ihrem Vater und vom Bruder des Vaters sexuell missbraucht. So einen Menschen vor dir sitzen zu haben, der dir auf diesem Hintergrund die Warum-Frage stellt. Sie hat mir erzählt, sie kann sich selber nur spüren, wenn sie sich Schmerz zufügt. Das ist die einzige Möglichkeit, wo sie sich spüren kann. Ein anderes Beispiel: ein Mann, der seit 30 Jahren mit gewissen Auf und Ab, aber doch an Depressionen leidet. Der vor mir gesessen ist und mir erklärt hat, kein Mensch kann ihn verstehen. Er hat alles genommen, was man ihm angeboten hat an Medikamenten. Er hat stationäre Aufenthalte in Kauf genommen. Er hat gehofft, dass ihm das hilft, aber die Depression ist geblieben. Und dann hat er gemeint, was wollen Sie mir da erzählen? Ein anderer Mann saß vor mir, als er die 200. Chemotherapie gehabt hat. Er hat mich gebeten, das nicht seinen Angehörigen zu sagen, aber er hat die Angehörigen und das Personal verflucht, weil nur für die hat er die Chemotherapien überhaupt auf sich genommen, weil er gespürt hat, dass sie alle das von ihm wollen und erwarten. In einem anderen Bundesland habe ich einen Vortrag zum Thema Suizid gehalten. Dann ist eine Mutter nachher zu mir gekommen und hat mir erzählt, dass sich von ihren 5 Kindern bisher 4 umgebracht haben. 1 lebt noch. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich irgendein Rezept habe, dass wenigstens das eine überlebt. Jetzt könnten Sie dich viele weitere Beispiele bringen. Das sind jetzt keine Ausnahmeerscheinungen, die einmal in einem Jahr irgendwo vorkommen. Erst vor kurzem hat mir eine Frau erzählt, dass sie regelmäßig geschlagen wird, hat aber dann hinzugefügt, es ist besser geschlagen zu werden, als überhaupt keine Zuwendung zu bekommen. Was da an Ängsten, an Depressionen, an Überforderungsgefühlen zum Ausdruck kommt. Aber es muss überhaupt nicht so dramatisch sein. Für jeden Menschen ist das, was er in seiner Verwundung erlebt, das Schlimmste. Auch wenn Außenstehende dann oft meinen, es gäbe Ärgeres oder Schlimmeres. Darum verstehe ich auch, dass manche, noch das habe ich in meine Broschüre für Menschen in Ängsten und Depressionen hineingenommen, manche es dann so formulieren, ich schäme mich so. Wissen Sie, ich schäme mich so. Es ist alles so verrückt. Ich habe solche Ängste und ich kann Ihnen nicht einmal sagen, wovor. Manchmal halte ich die Unruhe nicht mehr aus. Am liebsten würde ich davonlaufen, aber mir fehlt sogar dafür die Kraft. Überall sollst du Theater spielen, lachen, wo dir zum Weinen ist und stark sein, wo du überhaupt nicht mehr kannst. Wozu lebe ich überhaupt? Können Sie mir sagen, welchen Sinn das hat? Alles kotzt mich an. Ich kann meinen Kindern in meiner Depression nicht einmal mehr das Frühstück machen. Mir scheint, ich habe sogar das Kochen verlernt. Ich habe Angst vor jedem neuen Tag. Können Sie das verstehen? Am liebsten möchte ich das Zimmer verdunkeln, die Decke über mich ziehen und nichts mehr hören. Ich habe schon so vieles versucht, aber es hilft doch alles nichts. Die Pulver kotzen mich auch schon an. Da freue ich mich den ganzen Tag, dass endlich jemand heimkommt. Und dann habe ich nur einen Wunsch, mich zurückzuziehen und allein zu sein. Es ist alles so verrückt. Ich möchte versuchen, einige Dimensionen anzusprechen, die, glaube ich, in jeder Verwundungssituation mit drinnen sind, in unterschiedlicher Stärke, und die vielleicht aber dann doch auch ein gewisser Ansatz sind, um Menschen, die betroffen sind, wenigstens einigermaßen, ich möchte gar nicht sagen zu verstehen, sondern wahrzunehmen. Ich habe mir selber in meiner schweren Krankheit geschworen, und das habe ich, glaube ich, bis heute auch wirklich eingehalten, nach Möglichkeit zu einem Menschen, dem es dreckig geht, nicht zu sagen, ich kann sie verstehen. Wenn ich ehrlich bin, denke ich mir oft das Umgekehrte. Ich möchte dich verstehen können, aber ich kann nicht wirklich nachvollziehen, was da in dir jetzt momentan vor sich geht. Und darum sollten wir vorsichtig sein in der Sprache mit solchen Zurufen, mit solchen schnellen Aussagen. Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Das habe ich von anderen auch schon gehört oder das habe ich auch schon erlebt. Jede Leitsituation, jede Depression, jedes Angstsyndrom, jeder Zwangsmechanismus oder bei Kindern Tics, wir müssen immer mitbedenken, dass es um die Einmaligkeit eines Menschen und um die Einzigartigkeit einer ganz bestimmten Situation geht. Auf dem Hintergrund können wir aber dann auch einige Bereiche herauskristallisieren, die den Betroffenen und uns so zu schaffen machen. Ich formuliere das sehr einfach und schlicht, ich hoffe, das ist für Sie so stimmig. Ein erstes ist zunächst einmal diese Erfahrung von Ohnmacht. Wenn wir einem Menschen mit einem massiven Leid begegnen, ist ja nicht nur dieser leidende Mensch in einer totalen Ohnmacht, sondern wir ja auch. Und es ist schwer geworden, in einer Leistungsgesellschaft, in einer Gesellschaft der Machbarkeit, mit Ohnmacht umzugehen. Ich muss ehrlich sagen, mir ist das in den ersten Jahren meiner Tätigkeit auch sehr schwer gefallen. Ich habe dann oft gedacht, in einem hochtechnisierten Krankenhaus sage ich dann, ich fühle mich auch ohnmächtig, ich habe keine Antwort auf Ihre Warum-Frage, bis ich immer mehr draufgekommen bin, dass gerade auch das hochtechnisierte Krankenhaus auch diesen Kontrast braucht. Weil Leben immer den Bogen zwischen zwei Brennpunkten spannt. Nämlich auf der einen Seite all das, was wir mit Sinn, Hoffnung verbinden, mit Sinn, Sehnsucht, und auf der anderen Seite all das, was dieser Sinn, Sehnsucht entgegensteht. Eben Leid, Krankheit, Trennungserfahrungen, Scheitern jedweder Art, Schulderfahrung, all das, was uns zu Boden drückt. Mit Ohnmacht umzugehen und vor allem in Ehrlichkeit das Anstehen, die Ohnmacht zuzugeben, fällt vielen sehr schwer. Und doch ist es, glaube ich, der Schlüssel, der dann auch zu einer Begleitung führen kann. Ich habe in den Jahren meiner schweren Krankheit einfach nicht mehr hören können, was mir da an Ratschlägen gegeben wurde. Ich habe damals oft in mein Tagebuch hineingeschrieben, warum kommt nicht jemand, der sich zu mir hersetzt und mir bestätigt, dass meine Situation eigentlich eine Katastrophe ist. Warum erzählt mir jeder, es ist ja gar nicht so schlimm und es gibt noch Schlimmeres und mit dem soll ich mich trösten? Ich möchte damit auch all jenen Mut machen, die sich vielleicht auch schwer tun. Wir glauben immer, wir müssen etwas machen, wir müssen etwas tun, wir müssen etwas sagen, wir müssen sofort eine Antwort geben. In Trauersituationen oder bei einem Menschen, der einen Suizidversuch hinter sich hat. Oder welches Leid auch immer im Vordergrund steht. Dieses Aushalten von Ohnmacht. Ein zweites ist die Erfahrung von Angst. Es ist vorhin schon angesprochen worden, Depression, Angst, Zwangsmechanismen machen immer mehr Menschen zu schaffen. Angst hat mit Enge zu tun. Wenn ich in eine Situation gerate, wo ich nicht mehr aus kann, erlebe ich Angst. Ich muss sogar dazu sagen, hoffentlich. Denn die Angst ist ja zunächst für uns ein Schutzmechanismus. Sie schützt uns, sie macht uns aufmerksam. Die Angst lädt uns auch ein, dass wir behutsam jetzt unterwegs sind, weil wir etwas erleben, was uns zu schaffen macht, was uns niederdrückt, was uns vielleicht sogar in die Leere hineinsausen lässt. Wie ist Ihre Erfahrung mit Angst? Wie viele Menschen bekommen als Antwort, wenn sie von ihrer Angst reden, gesagt, du brauchst keine Angst zu haben? Im Krankenhaus höre ich das oft, dass Patienten gesagt wird, auch wenn diese Operation 6 Stunden dauert und auch wenn sie dann ein paar Tage auf der Intensivstation sind, aber fürchten brauchen sie ihn nicht. Ich denke mir dann immer wieder, zu wem reden die? Wovon reden die? Warum gestehen wir einem Menschen nicht zu, dass er oder sie sich in einer solchen Situation fürchtet? Wenn ich mich selber auch nur im Ansatz hineinfühle, müsste ich das doch auch selber spüren. Es geht uns auch in der therapeutischen Begleitung, in der Hilfestellung bei der Angst, nicht darum, Angst auszuschalten, sondern es geht uns darum, Menschen zu helfen, dass sie Gestalterinnen und Gestalter ihrer Ängste sind oder immer mehr sein können und nicht Getriebene ihrer Ängste. Ausschalten von Angst geht in solchen Situationen nicht. Vielleicht ist das ein kleiner Anstoß auch für Sie, einmal darüber nachzusinnen, wenn das für Sie stimmig ist. Welche Angsterfahrungen habe ich so in meinem Leben gemacht? Was hat mir geholfen dabei? Wenn Sie was finden, was Ihnen geholfen hat, nehme ich an, dass Sie wahrscheinlich auf das stoßen, das wir Urvertrauen und Geborgenheit nennen. Wer Urvertrauen erlebt hat, wer eine liebende Umarmung kennt, vielleicht aus der frühen Kindheit, die uns wirklich gut getan hat, dann, glaube ich, haben wir etwas erlebt, was wir gleichsam von innen heraus spüren dürfen, wenn wir in solchen Grenzsituationen der Angst sind. Ich erlebe es oft bei sterbenden Menschen, wenn ihnen was besonders gut tut oder es ein bisschen leichter wird mit der Angst, dann sagen manche, wissen Sie, wie ich mich jetzt fühle, so wie damals bei meiner Oma oder bei meiner Mama oder bei der Kindergarten-Tante, hat man damals noch gesagt, wo etwas erlebt wurde, was dich trägt, was dich hält. Vielleicht sogar dann, wenn sie spirituell benennen, vielleicht sogar das Spüren einer letzten tragenden Geborgenheit. Ein drittes, das in jeder Leiterfahrung uns so zu schaffen macht, ist das, was wir als Schuld oder Schuldgefühl bezeichnen. Nachdem wir Menschen auf die Warum-Frage in der Regel ja keine Antwort bekommen, versuchen wir natürlich irgendetwas zu finden. Hauptsache, wir finden irgendetwas, wo wir uns anhalten können oder wo wir dem anderen doch etwas in die Hand geben können, wo er oder sie sich anhalten kann. Leider sind ja viele Menschen, auch von der religiösen Erziehung her, von Angst und Schuldgefühlen geprägt, zumindest viele in der mittleren und ganz stark auch in der älteren Generation. Angst und Schuldgefühl wurde natürlich auch immer benutzt, um über Menschen Macht auszuüben. Wenn Menschen in Ängsten leben und in Schuldgefühlen sind, dann sind sie abhängig, dann sind sie dir ausgeliefert. Vor allem dann, wenn nur du sie herausholen kannst aus diesen Schuldgefühlen. Das gibt Macht. Vielleicht auch hier ein kleiner Gedanke. Ich habe es unter die Überschrift gestellt, warum? Warum? Ich habe doch immer auf alles verzichtet. Ich war doch immer nur für die anderen da. Ich habe mir selber doch nie etwas gegönnt. Ich war doch immer bemüht, es allen recht zu machen. Ich habe mich doch immer an alle Gesetze gehalten. Ich war doch immer zur Stelle, wenn man mich brauchte. Ich habe mich doch immer um die anderen gesorgt. Ich war doch immer bereit, alles zu geben. Ich habe mich doch immer gefügt und angepasst. Warum? Warum bin ich trotzdem krank geworden? Nicht trotzdem, vielleicht deshalb? Ich habe heuer in der Osternacht bei uns einen Satz gesagt in der Osternachtpredigt. Ich bin verheirateter Diakon auch, der scheinbar manche ganz massiv aufgeregt hat. Und zwar habe ich gesagt, sollte es das überhaupt geben, wenn jemand ein Leben lang nicht gesündigt hat, dann hat er auch nicht gelebt. Für mich war dann spannend, wie sehr das Menschen aufregt. Ich glaube, Sie verstehen, was ich damit sagen will. So gut nehmen Sie mich, glaube ich, wahr, dass Sie mich nicht für einen halten, der zum Morden und Plündern auffordert. Aber ich möchte damit sagen, Leben heißt auch ein gewisses Risiko eingehen. Leben heißt in gewissen Momenten auch einmal eine Grenzüberschreitung zu wagen, auch auf die Gefahr hin, dass was passiert, auch auf die Gefahr hin, dass ich einmal Mist baue. Aber das ist Spannung und Leben ist Spannung. Ein zweiter Satz, der manche sehr aufregt, ich werde öfters gefragt, was mir eigentlich aus meinem bisherigen Leben leid tut. Ich sage darauf immer, gar nichts. Ja, um Gottes Willen, Sie werden doch auch Fehler gemacht. Natürlich habe ich Fehler gemacht. Aber sie tun mir nicht leid in dem Sinn, weil alles, davon bin ich wirklich überzeugt, alles, was in meinem Leben bisher geschehen ist, war und ist für mich lebensbedeutsam. Es ist wie beim Wandern. Wenn du beim Wandern immer den markierten Weg gehst, wird dir oder soll dir zumindest offiziell nichts passieren, weil das ja alles abgesichert ist. Aber oft erleben wir ja beim Wandern, dass du wirklich viel erst erlebst, wenn du den markierten Weg verlässt und dich an die Ränder vorwagst. Es ist nur wichtig, dass du weißt, was du tust. Du musst es mit Verantwortung tun. Du übernimmst ja jetzt selbst Verantwortung. Auf dem markierten Weg kann ich immer sagen, ich bin ja nicht schuldverantwortlich, sind die, die das markiert haben und so weiter und so weiter. Wenn ich zur Selbstverantwortung ja sage, dann werde ich mich auch vorwagen können. Viktor Frankl hat ihm ein sehr schönes Wort gesagt. Er hat gemeint, in der Natur können wir den Mist zum Düngen einsetzen und dann wird der Mist über den Vorgang des Düngens ein Beitrag zur Frucht, die später hervorgebracht wird. Statt endlos zurückzuschauen, statt sich endlos mit der Vergangenheit zu beschäftigen und auch Erfahrungen, auch Schulderfahrungen immer wieder aufzurollen und mir zum 100. Mal auf die Brust zu klopfen, ist es vielleicht besser, im Jetzt zu bleiben, mich zu fragen, was kann ich aus dem Vergangenen lernend mitnehmen, aber dann im Jetzt zu bleiben. Heute versäumen so viele Menschen die Gegenwart, die einen, weil sie immer in der Vergangenheit sind und die anderen, weil sie immer schon in die Zukunft hineinfliehen. Ohnmacht, Angst, Schuldgefühl. Ein weiteres, was, glaube ich, den Menschen mit Leitsituationen so zu schaffen macht, ist das, was wir als Vereinsamung bezeichnen. Vereinsamung ist mehr als Einsamkeit. Einsamkeitserfahrungen werden wir, glaube ich, alle kennen. Da bin ich auf mich zurückgeworfen, da kann ich einmal mir selber nicht ausweichen. Ich bin konfrontiert mit mir selber und das ist eigentlich ein heilvoller Vorgang. Hart wird's, wenn aus der Einsamkeit Vereinsamung wird, Isolation wird. Wenn ich das Gefühl habe, in einem Art Gefängnis zu sein, wo ich nicht mehr hinaus kann, wo ich eingesperrt bin, wo ich wirklich im wahrsten Sinn des Wortes im Kreis gehe. Um an das Wort am Beginn von Dr. Köpp zurückzugreifen, es ist, glaube ich, auch in dem Zusammenhang so wichtig, immer wieder mal in die Einsamkeit zu gehen, mit Einsamkeit umgehen zu lernen, um dann nicht in einer totalen Vereinsamung zu landen. Ich merke das oft in der therapeutischen Begleitung, wenn ich jemanden empfehle, einmal zu versuchen, für ein paar Minuten ruhig zu werden, still zu werden, dass dann viele mir sagen, das halte ich nicht aus. Vielleicht 2-3 Minuten, aber mehr nicht, weil sonst werde ich nervös, ich kriege Panik, ich kriege was weiß ich was alles, das halte ich nicht aus. Wer Stille nicht aushalten kann, wer kann dann zum Beispiel Klang, Musik hören? Musik und Klang braucht die Stille als Hintergrund, um wahrgenommen zu werden. Braucht nicht auch der Regenbogen alles zusammen, die Sonne, die Wolken und den Regen, damit dann jenes Gebilde entsteht, das wir so sehr bestaunen und bewundern. Und letztlich mündet in der Leitsituation alles ein in die Frage nach Sinn, beziehungsweise in die Erfahrung von Sinnlosigkeit. Ich bin sehr dankbar, dass ich meine Ausbildung bei Professor Viktor Frankl machen durfte für die Psychotherapie. Es hat damals so zusammengepasst für mich auf dem Hintergrund meiner eigenen Leiterfahrungen, wie ich dann ihm immer wieder begegnen durfte. Viele von Ihnen werden schon viel von ihm gelesen haben. Ich möchte nur ein paar Gedanken dazu herausgreifen. Etwas, was mir bei Frankl so bewusst geworden ist, dass er uns immer wieder gesagt hat, redet nicht so schnell vom Sinn des Lebens, sondern redet zunächst einmal vom Sinn im Leben, in der jetzigen Lebenssituation, sozusagen im Kleinen zunächst einmal, nicht immer gleich das Ganze des Lebenssinns. Ein zweites, Frankl hat immer wieder darauf hingewiesen, Sinn kann nicht verordnet werden. Sinn kann nur gesucht und gefunden werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ich kann einem anderen Menschen, der Schweres zu ertragen hat, nicht die Sinnantwort verordnen. Ich kann sie auch gar nicht für den anderen Menschen wissen. Wenn, dann kann ich für mich persönlich zu einer Sinnantwort finden. Wenn ich zurückdenke, meine Frau und ich haben jetzt gerade den 40. Hochzeitstag gefeiert und als wir begonnen haben vor 40 Jahren, war ja noch die Prognose im Raum, das werden höchstens ein paar Monate bei mir. Auch Angehörige und Bekannte haben ihr damals empfohlen, sich langsam und rechtzeitig von mir zurückzuziehen, damit es dann nicht zu schwer wird, wenn es mit mir zu Ende geht. In Klammer hinzugefügt, ich habe in meinem Leben noch selten so viel Kraft gespürt, wie in diesen Augenblicken, so im Sinn dieses, das werde ich allen noch zeigen. So schnell gehe ich nicht. Wir haben uns damals natürlich auch oft gefragt, warum haben es wir am Beginn so schwer? Wir feiern seit Juli, wir nennen das Liebesfestspiele anlässlich unseres 40. Hochzeitstages, es geht jetzt einmal bis Ende Dezember und dann fangen die Liebesspiele zum 50er schon präventiv an. Aber was wir oft in diesen Tagen und Wochen sagen, ist, so hart es am Anfang war. Was bei uns am Anfang nicht da war, war so diese lockere Phase des Verliebtseins. Wir sagen immer, bei uns hat es gleich mit Liebe begonnen. Die Verliebtheit, die Schmetterlinge im Bauch und so, die sind jetzt ganz stark da. Jetzt haben wir es vom rundherum lockerer als damals. Jetzt können wir das genießen. Aber eines haben wir mitgenommen, nämlich die Kostbarkeit der Zeit. Und wir haben immer Wert darauf gelegt, auch wenn viel Arbeit war, für heilige Zeiten zu sorgen. So nennen wir es immer wieder, heilige Zeiten, die uns gehören. Unabhängig davon, was rundherum los ist. Und dafür sind wir heute dankbar. Hätte damals jemand zu mir gesagt, du, alles, was du jetzt erlebst, das wird den Sinn haben, dass du dann später, was ich, dass eure Beziehung gut geht, dass du Menschen vielleicht besser verstehen kannst, dass du vielleicht Sterbende begleiten kannst. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, bitte hör auf. Ich habe nur einen Wunsch, ich möchte gern gesund werden. Alles andere, was in 10, in 20, in 40 Jahren ist, das interessiert mich jetzt nicht. Ich bin momentan in einer furchtbaren Situation und aus der möchte ich herauskommen. Ich denke, das hat auch Frankl gemeint, wenn er gesagt hat, Sinn kann nicht verordnet werden, schon gar nicht für einen anderen Menschen, sondern Sinn kann wachsen, kann sich ereignen. Ich möchte auch das mit einem kleinen Text ausdrücken. Wachgerüttelt. Jetzt, wo ich es überhaupt nicht brauchen kann, jetzt, wo alles so super funktionierte, jetzt, wo alles so gut lief, musste mir die Krankheit alles stören, alles in Frage stellen. Alles aus der Bahn werfen. Wer oder was hätte mich sonst herausgerissen, mich wachgerüttelt, mir die Augen geöffnet, mir meine Möglichkeiten erschlossen, mir aufgezeigt, dass Leben mehr ist? Auf dem Hintergrund ist natürlich die Frage berechtigt, was können wir wirklich tun? Die, die mich schon einmal gehört haben oder von mir was gelesen haben, wissen, dass ich gerne das Wort Begleitung verwende, in Abgrenzung zur Versorgung. Begleitung heißt für mich Weggeleit geben. Begleitung heißt für mich, mich mit einem Menschen auf den Weg machen, wo wir nicht wissen, was passiert. Begleiten bedeutet für mich, keine Ziele festlegen. Es muss gar nichts sein. Vor allem im Krankenhausbereich werde ich oft aufgefordert, machen Sie etwas. Machen Sie was mit der, machen Sie was mit dem, weil der ist in einer so furchtbaren Situation. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesen Jahren gesagt habe, machen werde ich überhaupt nichts können. Aber ich bin gerne bereit, zu diesem Menschen zu gehen und schlicht und einfach da zu sein. Und wenn ich so für mich Resümee ziehen darf, einmal über das Jetzige in den Begleitungen, dann hat mich schon eines immer wieder neu fasziniert. Wie vieles sich oft ereignet, wenn wir auf die Machbarkeit verzichten. Wenn ich an das Mädchen denke, deren Mutter verstorben ist und die vor mir gesessen ist, wo ich eine Stunde lang in traurige Kinderaugen geblickt habe und dann beim Verabschieden hat sie zu mir gesagt, kriege ich das Kreuzchen heute von dir? Und ich habe dann zu ihr gesagt, was meinst du? Dann hat sie gesagt, meine Mama hat mir immer am Abend eine Geschichte erzählt oder was vorgelesen und dann hat sie mir ein Kreuzchen gegeben. Und wie ich mich von der Mama verabschiedet habe, bevor sie gestorben ist, hat sie mir auch ein Kreuzchen gegeben. Aber ich habe jetzt niemanden mehr, der mir ein Kreuzchen gibt. Wie ich ihr das Kreuzchen gegeben habe, habe ich in andere Augen hineingesehen. Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, einen Regenbogen vor Augen zu haben. Die Tränen, die Traurigkeit vorhin, auf einmal ein Leuchten in diesen Augen, das meine ich mit sich ereignen. Würden wir oft fähiger sein, still zu werden, innezuhalten, wirklich wahrzunehmen, wirklich hineinzuhorchen in einen Menschen, wirklich ganz da zu sein, dann glaube ich, würden wir in diesem Sinn, dass sich etwas ereignet, viel mehr auch miteinander erleben. Wenn wir auf Ziele verzichten und uns auf den Weg machen. Maria Ebner-Eschenbach hat einmal gesagt, wenn du am Ziel deiner Wünsche angekommen bist, wird dir etwas fehlen, nämlich die Sehnsucht nach dem Wandern zum Ziel. Wir wollen immer sofort am Ziel sein. Wir wollen immer sofort etwas bestimmen, festmachen, festhalten. Leben verdichtet sich in der Regel dort am intensivsten, wo wir diese Unkultur des Festhaltens loslassen und schlicht und einfach da sind. Begleitung hat einen großen Vorteil, auch psychohygienisch. Ich übernehme nie eine Vollverantwortung für einen anderen Menschen. Das geht auch überhaupt nicht. Ich habe schon viele Menschen begleitet nach massiven Suizidversuchen, also Selbsttötungsversuchen, aber ich weigere mich, die Verantwortung, die Vollverantwortung dafür zu übernehmen, dass der oder die sich nicht umbringt. Das liegt nicht in meiner Macht. Ich möchte mitgehen, ich möchte stärken, wo es möglich ist. Ein wenig Halt geben, wenn es angenommen wird. Aber ich möchte mir weder anmaßen noch aufladen, dass ich jetzt dafür Sorge oder gar die Verantwortung übernehme, dass der oder die sich nicht umbringt. Das kann ich auch nicht. In der Begleitung wird das Thema Verantwortung ganz anders wahrgenommen als in der Versorgung. In der Versorgung habe ich etwas für den anderen und das konsumiert er von mir. Da habe ich die volle Verantwortung. In der Begleitung gehe ich mit. Ich sage denen, die ich begleite, immer wieder, sie sind vollkommen frei. Sie dürfen die Wege finden und gehen, die für Sie stimmig sind. Weil es kommt natürlich dann oft aus der Dankbarkeit für die Begleitung heraus die Frage, was muss ich denn tun, dass Sie mich weiterhin begleiten? Ich sage dann immer wieder, für mich gar nichts. Ich wünsche mir, dass Sie möglichst Sie sind. Ihren ureigensten Weg finden. Sie bestimmen das Tempo. Sie können von Zielen träumen. Aber es ist wichtig, dass Sie dorthin unterwegs sind, wohin Sie selber auch glauben, dass es gut für Sie ist, dass es stimmig für Sie ist. Ein weiteres, ich glaube, es ist ganz wichtig, in Begleitungen nicht zu bewerten und nicht abzuwerten. Ich glaube, dass sehr vieles blockiert wird bei Menschen, die im Leid sind, durch diese Werterei, die rundherum da ist, und es ist ja fast immer was Abwertendes damit verbunden. Ich habe bei uns im Krankenhaus eine total verzweifelte Frau angetroffen, mit einer ganz schweren Depression, schon seit vielen Jahren. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie sich auf der einen Seite sehr gefreut hat, wie ihr Heimatpfarrer zu ihr auf Besuch gekommen ist. Sie hat sich wirklich sehr gefreut darüber. Und dann hat sie mir unter Tränen erzählt, wie sie sich über das geärgert hat, was er ihr gesagt hat. Er hat nämlich zu ihr gemeint, wenn sie mehr in die Kirche zum Gottesdienst gegangen wäre und mehr gebetet hätte, dann hätte sie diese Depressionen nicht bekommen. Das habe ich vorhin gemeint beim Thema Schuldgefühl. Ich kann doch nicht einem Menschen, der eh schon am Boden liegt, noch eine draufgeben, indem ich ihn noch mehr belaste, indem ich sage, ja, ich weiß ja, warum du das bekommen hast. Das meine ich mit Zurückhaltung in der Begleitung und mit Verzicht auf das Werten, vor allem auf das Abwerten. Ich glaube, Begleitung bedeutet, einen Rahmen zu schaffen, wo sich dann etwas ereignen kann. Ich möchte das auch mit einem kleinen Text sagen, den ich in mein Buch Horch dein Leben hineingenommen habe. Lebe selber. Sie wissen die Antworten. Sie kennen die Wege. Sie verordnen die Rezepte. Sie entwerfen die Regeln. Sie bestimmen, ob gut oder schlecht. Sie maßen sich das Urteil an. Sie verleihen oder verweigern das Qualitätssiegel. Sie wissen alles. Lass sie. Horch selber. Spüre selber. Suche selber. Lebe selber. Vielleicht können Sie einmal ganz ehrlich, wenn das für Sie stimmig ist, sich Zeit nehmen und das einmal in Ihrer eigenen Lebensgeschichte anschauen. Wer hat mich eigentlich geprägt? Was habe ich an spiritueller, religiöser Erziehung, Begleitung erfahren? Was trägt mich? Was stärkt meine Lebensfreude, meine Lebenslust? Was ermutigt mich? Was treibt mich in fragwürdige Schuldgefühle? Was nimmt mir die Lebensfreude, die Lebenslust? Traue ich mich, selber zu sein? Oder passe ich mich einfach an, weil das bequemer ist, einfacher ist? Eines traue ich mir schon zu sagen. In allen den Begleitungen erlebe ich immer wieder neu, wie viele Menschen sich gerade heute nach Menschen sehnen, die echt sind, die das sagen, was sie denken und fühlen und die selber versuchen, das zu tun, was sie sagen, wo ich weiß, wie ich dran bin. Es kann Nachteile bringen, wenn du echt und ehrlich bist. Aber im Letzten, glaube ich, schenkt es ganz viel Freude und ganz viel Kraft. Achtsam, echt, authentisch im Leben unterwegs zu sein. Wenn wir in diesem Sinne Menschen begleiten, dann gibt es, glaube ich, sehr wohl auch faszinierende Erfahrungen, wo wir miterleben dürfen, dass Menschen dann doch aus einem dunklen Tunnel herauskommen, die im letzten Jahr da waren, wenn Sie sich an das Beispiel erinnern, wie ich von der Frau erzählt habe, die ich nach ihrer dritten Totgeburt begleitet habe und die am Ende eines dreistündigen Beisammenseins mich umarmt hat und zu mir dann gesagt hat, das war jetzt alles so furchtbar, und dann aber hinzufügen konnte, und doch auch irgendwie schön. Weil sich etwas ereignet hat, wie wir das tote Kind in unserer Mitte liegen hatte, mir gegenüber der Mann, sie im Bett halb liegend und ich auf der herüberen Seite. Weil sich etwas ereignen konnte, weil wir drei echt und ehrlich beisammen waren. Und ich werde nie vergessen, wie ein Mann auf der Intensivstation, der lange im Tiefschlaf war und den ich dann sehr lange begleitet habe, der lange künstlich beatmet werden musste, wo ich nie gewusst habe, was nimmt er jetzt an, was nimmt er wahr, wenn ich ihn berühre behutsam, wenn ich behutsam zu ihm spreche. Es war auf die überhaupt keine Reaktion da. Es war für mich ein besonderer Moment, wie ich dann wieder hingekommen bin und er mit halblauter Stimme mir entgegengerufen hat: Herr Dr. Schmatz, ich kann wieder selber atmen und auch wieder selber sprechen. Und dann hat er mir in den nachfolgenden Gesprächen schrittweise erzählt, wie gut es ihm getan hat, wenn ich schweigend bei ihm gesessen bin, wenn ich seine Hand in meine gelegt habe, aber seine nicht festgehalten habe. Er hat mir erzählt, wie gut es ihm getan hat, wenn ich ihm die Lippen befeuchtet habe. Und er konnte sich auch erinnern, dass ich ihm öfters Tränen abgetrocknet habe. Ich mache das oft ganz bewusst, weil ich mich ja vorher auch entsprechend reinige, ohne Taschentuch und nur mit dem Finger, damit es auch wirklich zu einer Berührung kommt. Das sind dann jene Momente, wo ich mir dann oft denke, Mensch, ich habe doch überhaupt nichts Besonderes gemacht. Und du bedankst dich dafür? Oder die bulimiekranke Frau, von der ich vorhin kurz andeutungsweise gesprochen habe, wie die mir mal voller Freude erzählt hat, eines hat die Begleitung schon gebracht. Sie kann sich jetzt schon ein bisschen an den Händen und an den Füßen berühren und sie glaubt, dass das das ist, was andere als Guttun bezeichnen. Oder ein Elternpaar, das schon zwei Kinder verloren hat, eines durch einen Verkehrsunfall und eines durch eine schwere Krebserkrankung, wie die einmal vor mir gesessen sind, nach ich weiß nicht wie vielen Begegnungen, und sie mir gesagt haben, sie waren jetzt einmal im Salzkammergut, da war schönes Wetter, und vom Kopf her haben sie das erste Mal, vom Kopf her, die Erfahrung gemacht, es ist schön hier. Und dann haben sie zu mir gesagt, vielleicht kommt der Tag, wo wir es vielleicht sogar vom Gefühl her spüren können. Jetzt kann man von der einen Seite hinschauen und sagen, naja gut, aber recht viel ist das nicht. Ich kann aber auch von der anderen Seite hinschauen und kann sagen, oh ja, es ist sehr viel. Es ist sehr viel für Menschen, die monatelang, die jahrelang in einem dunklen Tunnel unterwegs sind, immer darauf hoffen, dass irgendwo ein Licht hereinleuchtet, aber keines sehen, an keines mehr glauben können, und dann doch an einen Punkt kommen, wo etwas von dem erfahrbar wird. Ich möchte damit auch allen Mut machen, weil mir einige vorhin vor dem Beginn gesagt haben, dass sie auch in Begleitungen tätig sind und dass es oft sehr ermüdend ist, wenn sie das Gefühl haben, da geht nichts weiter. Das meinte ich vorher mit von diesen Zielsetzungen wegzugehen. Nicht Ziele fixieren, sondern schlicht und einfach unterwegs sein. Ist nicht unser ganzes Leben ein solches Unterwegssein? Leben und Nebel, Sie wissen diese beiden Begriffe, je nachdem, ob Sie es von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne lesen. Leben ist sehr oft im Nebel und im Nebel kann sehr oft das Licht hereinbrechen und Leben sich verdichten. So ist Leben. Und die Herausforderung besteht wohl darin, das zu akzeptieren, mit diesem Spannungsfeld dieser beiden Brennpunkte zu leben. Ich möchte noch ein paar Gedanken auch hinzufügen zur Frage, gibt es eigentlich so etwas wie eine Prävention? Das werde ich oft gefragt. Gibt es so etwas wie eine Einübung im Leben, dass sich dann Grenzsituationen, Grenzerfahrungen, Verwundungssituationen etwas besser aushalten kann? Ich glaube schon, dass es so etwas wie Einübungsmöglichkeiten gibt. Ein erstes, das ich erwähnen möchte, daran arbeiten, dass ich zu mir selber finde. Ich bin noch aufgewachsen mit dem Ideal, du musst für andere da sein. Du brauchst selber keinen Dank, schau nicht auf dich, schau auf die anderen. Ich werde nie vergessen, wie mir eine Waldviertlerbäuerin aus dem oberen Waldviertel am Ende ihres Lebens für die vielen Begleitungen gedankt hat. Und ich habe dann, so wie ich es halt auch gelernt habe, zu ihr gesagt, na, bedanken brauchen Sie ihnen nicht. Das ist doch selbstverständlich, das mache ich ja gerne für Sie. Das hat sie sich einmal angehört, dann hat sie mich lange angeschaut, dann hat sie mich bei der Hand genommen und hat zu mir gesagt, Herr Dr. Schmatz, wieso nehmen Sie mein Danken nicht an? Das müsste doch eigentlich auch Ihnen gut tun. Das hat mir die Augen eigentlich geöffnet für diesen Bereich. Ich habe mir gedacht, der hat eigentlich recht. Hör auf mit diesen Sprüchen, die es da eingetrichtert haben. Das stimmt ja überhaupt nicht. Mir ist ja auch nicht egal, wie Sie von hier weggehen. Weil natürlich überlege ich mir in der Vorbereitung, und jetzt ohne ein bestimmtes Ziel da zu erreichen, aber natürlich wünsche ich mir, dass ich zumindest manche von Ihnen berühren kann und dass sie innerlich berührt, wenigstens einige von Ihnen von hier weggehen. Dass sich auch hier, wenn es so sein kann und soll, etwas ereignet. Und natürlich tut es auch mir gut, wenn mir jemand eine Rückmeldung gibt. So entsteht ja dieses Wechselspiel von Geben und Empfangen. Drum glaube ich ja auch, dass Menschen, die ganzheitlich unterwegs sind, die auf sich und auf das Du schauen, auch nicht verbluten, auch nicht innerlich leer werden. Wir kennen das ja aus der Liebesbeziehung. Wenn ich selber nicht einmal weiß, wer ich eigentlich bin, was mich ausmacht, wenn ich selber meine Erwartungen, Bedürfnisse nicht kenne, wie soll dann meine Frau mich lieben oder liebevoll mit mir umgehen? Wenn mein eigenes Gefäß leer ist, was soll ich aus diesem Gefäß herausleeren, wenn nichts drinnen ist? Zu lange wurde dieses Ideal vertreten und weitergegeben, schau nicht auf dich selber, sondern schau auf die anderen. Man hätte eigentlich ja nur in der Bergpredigt bei Matthäus im Neuen Testament nachschlagen müssen, wo ja sehr eindeutig grundgelegt ist, du sollst Gott und den Nächsten lieben wie dich selbst. Weil wenn diese Basis nicht da ist, hängt auch das andere in der Luft. Selbstannahme, Selbstwertschätzung, Selbstpflege ist ja die Voraussetzung, um dann auch Selbstverantwortung übernehmen zu können. Natürlich neigen sehr viele Menschen dazu, die Verantwortung den anderen zuzuschieben. Ist ja auch bequemer. Drum bleiben ja auch viele, und ich bitte Sie, das wirklich jetzt so zu verstehen, wie ich es meine, drum bleiben ja auch viele deswegen in einer Leitsituation drinnen, weil sie Angst vor Veränderung haben. Nach dem Motto, lieber den bekannten Schmerz als die unbekannte Freiheit. Zu mir ist eine Frau mal gekommen mit einer ganz schweren Depression und wir haben beide das Gefühl gehabt, da geht einiges weiter. Es haben mir die Medikamente sehr geholfen, die hat sie dann reduziert, sie hat in ihrem Lebensstil Verschiedenes verändert und es war spürbar, auch von außen her gesehen, dass sie, dass es ihr besser geht. Und dann war irgendwo eine Blockade, dann hat sich's irgendwo gespießt. Ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht, was ist da, wieso steht das Ganze jetzt still? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich muss Ihnen eine Frage stellen, die ich Ihnen nicht ersparen kann. Ich weiß aber nicht, ob Sie mich jetzt ganz verstehen können, sagen Sie mal ganz ehrlich, wie es Ihnen damit geht. Und sie hat dann zu mir gesagt, na fragen Sie mich. Habe ich dann zu ihr gesagt, möchten Sie eigentlich wirklich ganz gesund werden? Ich habe dann gemerkt in ihrer Körpersprache, wie aggressiv sie innerlich geworden ist. Später hat sie mir dann auch gesagt, in diesem Moment hat so eine Wut auf mich bekommen, weil sie dachte, bis jetzt war er eigentlich immer so achtsam mit mir und jetzt kommt er mit so einer depperten Frage daher. Das hat sie überhaupt nicht verstanden. Dann war lange Schweigen, dann habe ich gemerkt, dass ihr die Tränen runterrinnen und dann hat sie zu mir gesagt, ich glaube, Sie haben mich jetzt an einem wunden Punkt getroffen. Habe ich gesagt, wieso? Dann hat sie gesagt, naja, wissen Sie, alles dürfen Sie mir nicht nehmen von der Depression, weil ein bisschen ein Verständnis haben Sie bei mir daheim, wenn ich krank bin. Und eine andere Frau hat in einer ähnlichen Situation zu mir gesagt, und wovon rede ich dann, wenn ich keine Schmerzen mehr habe? Das läuft natürlich unbewusst. Es gibt schon auch so etwas wie ein unbewusstes Festhalten, zumindest eines Teils der Leitsituation. Vor allem dann, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, mit dem Leid, mit dem Schmerz, mit der Verwundung, kriege ich vielleicht noch am ehesten ein gewisses Maß an Zuwendung. Wenn ich das nicht habe, weiß ich nicht, was dann mit mir geschieht. Bei beiden Beispielen haben Sie das sehr stark drinnen. Es ist natürlich sehr wichtig, das sehr behutsam und sehr achtsam an die Menschen heranzutragen. Beide haben das dann sehr gut verstanden, wie wir es aufgearbeitet haben. Ich konnte die Frau schon verstehen, dass sie im ersten Moment das Gefühl hatte, jetzt höre ich auf, achtsam zu sein und jetzt werde ich brutal mit ihr. Aber wir haben das dann gut ausreden können und sie war mir zutiefst dankbar. Am Ende der therapeutischen Begleitung, wie sie dann wirklich gut gegangen ist, hat sie selber gemeint, das war wahrscheinlich der wichtigste Augenblick in der Begleitung. Das heißt, es ist wichtig, auch gut zu mir stehen zu können, selber standfest zu sein, um dann auch in der Begleitung den Mut zu haben, in einer bestimmten Situation, wenn ich spüre, das ist jetzt an der Zeit, es zu sagen, es auch wirklich auszusprechen. Jetzt nicht der liebe, nette, achtsame in der Wahrnehmung zu sein, sondern mal auch einer, der mich jetzt wachrüttelt und herausfordert. Es muss natürlich trotzdem in meinem Verständnis eingebettet sein in eine achtsame, Geborgenheit schenkende Zuwendung zu einem Menschen. Vielleicht wäre das auch so eine Frage, die es wert wäre mitzunehmen. Wie sehe ich mich selber? Wie würden Sie sich selber eigentlich einem anderen Menschen beschreiben? Welche Vorzüge würden Sie von sich erwähnen? Da ist oft eine ganz beinharte Arbeit in der therapeutischen Begleitung. Wenn ich Menschen bitte, schreiben Sie mir bitte 10 Ihrer wichtigsten Vorzüge auf. Manche kriegen 1, 2 und die tragen es dann schüchtern vor. Auf der Negativseite unter Anführungszeichen, da steht dann die ganze Liste. Sie haben doch viel mehr Vorzüge. Naja, wissen Sie eh und so weiter. Da habe ich schon manche Menschen weinend vor mir sitzen gehabt. Und die sagen dann in der Regel, das hat mir eigentlich noch niemand gesagt. Manche Menschen fangen zum Weinen an, wenn ich ihnen in einer ganz bestimmten Situation behutsam und achtsam sage, es ist gut, dass es sie gibt. Und zwar so, wie es sie gibt. Ich habe das einer Frau am Sterbebett gesagt, die 80 Jahre alt war, wie sie gestorben ist, und für die ich der Einzige war, dem sie erzählt hat, dass sie mit 18 Jahren eine Schwangerschaft abgebrochen hat. 60 Jahre hat sie das mit sich herumgeschleppt. Wir haben das miteinander, glaube ich, gut aufarbeiten können. Sie hat wirklich zu einer inneren Versöhnung gefunden, auch mit diesem Geschehen. Und sie hat bitterlich geweint, wie ich dann zu ihr gesagt habe, Frau so und so, es ist gut, dass es sie gibt, so wie es sie gibt. Sie kennen vielleicht dieses schöne Wort von Mahatma Gandhi, sei du selbst die Veränderung, die du von anderen erwartest. Sei du selbst die Veränderung, die du von anderen erwartest. Die spannendste Arbeit ist, glaube ich, zunächst einmal die Selbstfindung. Das zu mir selber kommen, das bei mir im wahrsten Sinn des Wortes einkehren, um mich daraus dann auf den Weg zum Du machen zu können. Und das meine ich auch, wenn ich sage, aus der Mitte zu leben. Für mich ist das Bild von der Mitte ein sehr wichtiges Bild geworden. Ich meine damit jenen Bereich, wo ich verwurzelt bin, wo ich verankert bin, wo ich Geborgenheit erlebe, wo ich Urvertrauen erlebe, wo ich zu mir selber finden kann, wo ich Stille erlebe, wo ich innehalten kann, um aus dem heraus das Leben zu spüren. Wenn so etwas wie eine Einübung auch in das Ertragen und Gestalten von Leiterfahrungen gibt, dann ist es, glaube ich, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ich zu einer Mitte finde und aus einer Mitte heraus leben kann. Dann, glaube ich, kann ich auch in harten Durststrecken des Lebens wenigstens einigermaßen bestehen. Ich möchte noch ein paar Gedanken auch zur spirituellen Dimension sagen, im Hinblick auf die Begleitung und im Hinblick auf die Gestaltung von Leid- und Verwundungssituationen. Für mich gibt es da ein paar ganz entscheidende Lebensimpulse in biblischen Texten. Man könnte viele Texte natürlich jetzt auch anderer Religionen heranziehen. Ein Bild, das Sie wahrscheinlich alle kennen, zumindest die, die im Religionsunterricht waren, aus dem Buch Genesis, Kapitel 12, wo Gott dem Abraham begegnet. Das ist hochinteressant, wie diese Begegnungsgeschichte sich ereignet. Gott sagt zu Abraham zunächst: Brich auf. Ohne Aufbruch, ohne ständige Bereitschaft zum Aufbruch, kann Leben sich nicht verdichten. Denn ohne Aufbruch bleibe ich gleichsam irgendwann einmal in der Erstarrung. Brich auf. Das zweite: Zieh weg. Das heißt, mach dich auf den Weg, zieh weg, mach dich auf den Weg, auch wenn du vielleicht jetzt in einer relativ guten Situation bist. Bleib trotzdem nicht einfach sesshaft in der Erstarrung, in einem Art goldenen Käfig, sondern brich auf und zieh weg. Damit das gelingt, sagt Gott zu Abraham: Ich segne dich. Ich segne dich heißt, ich gebe dir Kraft, ich möchte dich stärken, ich möchte dir Licht sein, ich möchte dir Wegzehrung sein, ich segne dich. Und der vierte Schritt: Du selber sollst zum Segen werden. Wenn ich aufbreche, wegziehe, das heißt loslasse, all das, was mich am Leben hindert, was mich gefangen nimmt, wenn ich all das loslasse, mich auf den Weg mache, gestärkt und gesegnet, dann darf ich selber für andere zum Segen werden. Ich habe das in einem Text versucht, einmal ganz schlicht und einfach auszudrücken: Segnen, um frei zu werden, um loslassen zu können, um dem Horchen Vorrang zu geben, um Begegnung zu ermöglichen, um Enge weit werden zu lassen. Segnen, um Heilkräfte zu wecken, um Erde und Himmel zu verbinden, um Quellen sprudeln zu lassen, um die Sonne aufgehen zu sehen, um den Morgentau zu spüren. Segnen, um den Lebenseros zu wecken, um Beziehung zu stiften, um das Leben gestalten zu können, um die göttliche Liebe zu erfahren, um einfach mit Gott zu sein. Was würde Ihnen aus Ihrer Lebensgeschichte einfallen zu diesem Gedanken: Aufbrechen, wegziehen, anders werden, neue Wege gehen? Eine zweite biblische Stelle, die Sie wahrscheinlich auch alle kennen, ist die Aufrichtung der gekrümmten Frau, geschildert im Lukas-Evangelium im Kapitel 13. Als ich noch im Gymnasium unterrichtet habe, habe ich das mit den kleineren Schülerinnen und Schülern immer gespielt. Wenn sie in eine totale Krümmung hineingehen, haben sie nur mehr einen ganz kleinen Horizont. Und wenn sie langsam aus dieser Krümmung aufgerichtet werden und sich aufrichten und als aufrechter Mensch dastehen, haben sie die Weite des Horizonts. Für mich ist das ein ganz zentrales Bild für einen lebensbejahenden, weltbejahenden und himmeloffenen Glauben. Die Aufrichtung des gekrümmten Menschen. Nicht den gekrümmten Menschen noch weiterhin unterdrücken, sondern aufrichten. Wo haben wir solche Erfahrungen schon gemacht? Wo würde ich mich sehnen, nach einem solchen aufgerichtet werden? Wo darf ich vielleicht für einen anderen Menschen in der Begleitung ein Stück weit dabei sein, wenn es darum geht, einen Menschen vielleicht in ganz, ganz kleinen Schritten zu helfen, den Kopf zu heben und dann aufrecht dazustehen und dann vielleicht einen ganz anderen Horizont zu sehen. Heilung heißt ja nicht einfach, dass es wieder so wird, wie es war. Heilung heißt, glaube ich, niemals Rückkehr. Das wäre ja Rückkehr in die Vergangenheit. Es geht aber darum, im Jetzt zu leben. Und das Jetzt ist anders als die Vergangenheit. Die Aufrichtung der gekrümmten Frau. Ein drittes Bild, das mich immer neu fasziniert, werden Sie vielleicht auch kennen, die Geschichte, wie Jesus müde war von der Reise und zum Jakobsbrunnen kommt und dort die samaritische Frau um Wasser bittet. War damals ausdrücklich verboten. Ein Jude durfte in der Öffentlichkeit eine Frau nicht ansprechen und mit samaritischen Frauen sind die Juden überhaupt nicht verkehrt. Also er hat hier sämtliche Tabus gebrochen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Er bittet die samaritische Frau um Wasser, weil er müde ist. Für mich ein faszinierendes Bild, wenn ich auf Menschen stoße, wenn ich Menschen begegnen darf, die in Ängsten leben, die in der Verzweiflung sind, die ausgebrannt sind von Schicksalsschlägen, von den Mühen des Lebens, von Erniedrigungen. Wenn ich Menschen begegne, die verzweifelt sind, die ja eigentlich in diesem Sinne um ein bisschen Wasser bitten. Wasser kann sein Zuhören, Wasser kann sein Wahrnehmen, Wasser kann sein Berührung, Wasser kann sein schlicht und einfach Dasein, mit dir sein. Und ein viertes Bild, das hier so wunderbar dazu passt, kennen Sie vielleicht auch, Markus 8, die Heilung des Blinden. Ganz interessant, wie der Blinde gebracht wird und dann sagen einige zu Jesus, sie bitten ihn, ob er diesen Blinden berühren könnte. Und dann wird geschildert, dass Jesus auf den Menschen zugeht und ihn auf den Augen berührt. Und dann konnte er sehen. Wobei jetzt ziemlich egal ist, ob er physisch sehen konnte. Aber durch diese Berührung ist sein Leben anders geworden. Er hat eine andere Perspektive bekommen. So wie Menschen aus Lourdes zurückkommen und sagen, ich habe meine Krücken nicht dort gelassen und dort lassen können, ich brauche sie weiterhin. Aber ich gehe jetzt mit meinen Krücken anders als wie vorher. Weil sich in mir Wandlung vollzogen hat. Wenn ich das vielleicht auch in einem kleinen Text ausdrücken darf. Ich habe es unter die Überschrift Ephata gestellt. Ephata ist das Wort in der Bibel für öffne dich ganzheitlich. Warum sagst du, was sie hören wollen? Warum lebst du, was sie dir vorschreiben? Warum quälst du dich mit Schuld, wo du doch schon längst erlöst bist? Warum machst du dich klein, wo du so wertvoll bist? Warum passt du dich an und verkaufst du dich? Warum bleibst du im Leid, wo es Heilung geben kann? Warum betest und singst du, was dir innerlich widerstrebt? Warum hörst du nicht den Ruf zu Veränderung und Aufbruch? Warum? Ephata, öffne dich. Warum? Weil rundherum Leben auf dich wartet, weil überall Lebensquellen entspringen, weil die Nacht immer wieder zum Tag wird, weil das Licht stärker ist als das Dunkel, weil auf den Gipfel viele Wege führen, weil jeder Mensch einmalig ist, weil Gott unbeschreibbar ist, weil Liebe alle und alles zur Erfüllung bringt, weil echter Glaube aus Enge in die Weite führt, weil du selbst glauben und weil du selbst sein mögest, dir und anderen zum Segen. Was wir Betroffenen nicht verschweigen dürfen, dass es ein langer Weg sein kann, bis in einen dunklen Tunnel Licht hereinleuchtet. Ich verwende dieses Bild sehr oft und sehr gerne in solchen, vor allem Verzweiflungssituationen, dass ich dann sage, wissen Sie, Sie sind jetzt in einem ganz dunklen Tunnel drinnen. Ich weiß nicht, wie lang der ist. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen da drinnen vielleicht eine kleine Kerze anzünden kann, symbolisch gesprochen. Ich weiß nicht, wann das erste Mal von draußen ein Licht hereinleuchtet, aber eines kann ich Ihnen anbieten, ein Stück mitzugehen mit Ihnen. Vielleicht können Sie dadurch wenigstens die ersten Schritte etwas leichter tun. Ob das dann dazu führt, dass zumindest die Hoffnung auf Licht wachgehalten wird, weiß ich in diesem Moment auch nicht. Ich möchte Ihnen mit diesen Erfahrungsbeispielen Mut machen. All jenen, die sagen, wie ich sie auch oft höre, ich tät mich da auch ganz gern engagieren, ich habe auch meine Erfahrungen gemacht, ich bringe, glaube ich, manches mit aus dem Leben heraus, um andere zu verstehen, aber wer weiß, ob ich das richtig mache und so weiter. Ich frage mich im Nachhinein, Gott sei Dank jetzt schon lange nicht mehr, habe ich das richtig gemacht oder nicht? Ich frage mich immer, war es stimmig, für mich zunächst einmal stimmig, was ich gesagt und getan und eingebracht habe? War ich echt? War ich ehrlich? War ich spontan? Und bin ich liebevoll mit diesem Menschen umgegangen? Allein, wenn Sie das einmal vielleicht ohne dies kennen, allein welcher Unterschied besteht, ob ich jemanden bei der Hand halte, das kann in bestimmten Situationen ganz wichtig sein, dass jemand wirklich braucht, dass er spürt, jetzt wird meine Hand gehalten als Symbol dafür, dass ich gehalten werde. Es gibt aber Situationen, wo das ein Festhalten wäre, was vieles blockieren würde. Wo es aber vielleicht gut tut, wenn ich meine Hand unter die Hand eines Menschen schiebe, der zum Beispiel in einer total verzweifelten Situation ist und rundherum nur mehr dunkel sieht. Behutsame, achtsame Berührung. Wir kennen das aus der liebenden Umarmung. Es gibt Umarmungen, die halten dich fest. Da kannst du in Panik kommen, wenn es dir zunächst. Und es gibt Umarmungen, und das sind, glaube ich, die ganz tiefen liebenden Umarmungen, wo in der Umarmung bereits auch das Loslassen erfahrbar wird. Ich umschreibe Liebe gerne, und dafür werde ich auch immer wieder innerkirchlich kritisiert, aber ich stehe da voll dazu. Ich umschreibe Liebe immer mit den Worten, Liebe bindet nicht aneinander, sondern Liebe macht frei füreinander. Meine Frau und ich, wir haben immer daran gearbeitet, dass wir sagen können, brauchen du ich dich nicht und du mich nicht. Erst wenn ich vom Brauchen und damit auch vom Gebrauchen weg bin, bin ich, glaube ich, wirklich in der Liebe. Weil Brauchen ist Abhängigkeit. Ich habe das oft miterlebt in der Sterbebegleitung. Bei einer Frau war das einmal besonders ausgeprägt. Die Frau war um die 40, er knapp darunter. Sie hatte die letzten Monate hindurch nur einen großen Wunsch, und da wollte sie mich immer einspannen, nämlich sie wollte ihm das Versprechen abbringen, dass er nach ihrem Tod nie wieder eine neue Partnerin nimmt. Das war so schwer, mit ihr darüber zu reden, weil sie gesagt, na, dann ist Frau drüben immer nur eifersüchtig und so weiter. Habe gesagt, aber ringen Sie ihm bitte wenigstens das Versprechen nicht ab. Er hat mich dann einmal gefragt und hat sie mir gesagt, na gut, damit es Ruhe gibt, verspricht ihr es halt, ob das ethisch eh richtig verstanden wird von ihm, dass das unter Erpressung fällt und dass man sich an Erpressung eh nicht halten muss nachher. Aber sie spüren, was ich damit sagen möchte. Brauchen, festhalten. Oder so Aussagen, ohne dich wäre ich nichts. Das klingt alles so schön. Liebe und Abhängigkeit liegen oft sehr nah beisammen. Aber Liebe ist was anderes wie Abhängigkeit. Und Begleitung, ganzheitliche Begleitung, hat, glaube ich, mit viel Liebe zu den Menschen zu tun, die ich begleite. In Freiheit in Wertschätzung mitzugehen und dich aber deinen Weg gehen zu lassen. Nur dein Weg kann dich erfüllen. Ich habe mal eine Spruchkarte bekommen, wo drauf steht: Es gibt für dich nur einen richtigen Weg, den deinen. Den eigenen Weg zu entdecken. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung in unserem Leben. Die große Herausforderung auch angesichts der Sinnfrage. Vielleicht konnte ich sie mit meinen Gedanken, mit meinen Erfahrungsbeispielen einerseits berühren, andererseits vielleicht auch dadurch ein bisschen motivieren, um sich selber wieder mal auf den Weg zu machen. Und ich möchte es mit einem kleinen Text zusammenfassen, den ich in meinem Buch Heilende Lebenstexte unter die Überschrift gestellt habe: Jetzt liegt es an mir. Jetzt liegt es an mir, ob ich wieder zur Tagesordnung übergehe oder eine Veränderung wage. Ob ich mich weiter manipulieren lasse oder meinen Weg selbst bestimme. Ob ich mich selbst aufgebe oder zu mir selber finde. Ob ich in die Masse fliehe oder Gemeinschaft suche. Jetzt liegt es an mir, ob Vergangenheit mich lähmt oder Zukunft mich antreibt. Ob ich liegen bleibe oder mich erhebe und aufrichten lasse. Ob ich mich mit Begrenzung abfinde oder in die Grenzenlosigkeit vorstoße. Ob ich beim Alten bleibe oder ein neuer Mensch werde. Ob ich weiter meine Krankheit nähre oder mich durch Entwicklung der Heilung öffne. Jetzt liegt es an mir, welche Visionen ich zulasse, welche Wege ich gehe, welche Möglichkeiten ich entdecke, welche Sehnsüchte ich erlaube, um wie viel Mut und Kraft ich bitte, wie viel Widerstände zu überwinden ich bereit bin, wie viel ich schenke und wie viel ich mir schenken lasse, wie viel an Ehrfurcht ich aufbringe. Jetzt liegt es an mir, wie sehr ich selber zur Hoffnung werde und dabei selber Erfüllung finde. Visionen von heute können wenigstens im Kleinen Realitäten von morgen sein. Nicht im Sinn der Machbarkeit, aber sie können sich ereignen, wenn wir Rahmenbedingungen dafür schaffen. Leben ist immer Leben in Spannung. Und Sinnsuche ist im Sinn von Reifung und Entwicklung eine Aufgabe durch das ganze Leben hindurch. Aber wenn wir den Mut zum Träumen finden und uns schenken lassen, dann können wir auch Veränderungen wagen. Dann können wir vielleicht, so wie Abraham, sagen: Ja, ich bin bereit, aufzubrechen, wegzuziehen, denn ich fühle mich gesegnet. Und vielleicht darf ich da oder dort auch für andere zum Segen werden. Danke, dass Sie mir zugehört haben.